habe die Ehre.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Wir sind heute mal wieder zu dritt. Der Bernd Schwickerath ist mit dabei. Servus.
Guten Tag. Endlich mal wieder hier eine längere Podcast-Ausgabe.
Genau. Und dann ist ja immer so, dritter Teilnehmer. Immer natürlich große Fußstapfen. Sebastian Böhm ist es heute nicht, aber er füllt die Fußstapfen aus natürlich. Stefan Kippler von der Dump & Chase. Hallo, grüß dich.
Gute aus Frankfurt. Ja, das hoffe ich, dass meine Füße groß genug sind.
Absolut, der Akzent ist ein bisschen, also Gude wird da Sebastian jetzt nicht sagen und er wird am Anfang irgendwie eine Geschichte erzählen, aber völlig egal, du kannst die Geschichte natürlich auch während des Podcasts erzählen. Gude haben wir schon gehört, das heißt, ich glaube, da kann man auch über Frankfurt dann sprechen, wenn man einen aus Frankfurt dann da hat. Über die Dump & Chase wollen wir sprechen, über die Top 25, Bernd hat ja da einen Artikel veröffentlicht. Aber Bernd, bevor wir das machen, sprechen wir über einen, der vielleicht irgendwann... Top 25 ist natürlich schwierig aller Zeiten, da hinzukommen, aber wir sprechen über einen deutschen NHLer, der aktuell ganz gut drauf ist.
Genau, nämlich den Kollegen Stützle, und das Problem bei ihm ist, dass er wirklich sehr gut drauf ist, nach der gestrigen Nacht, wo er wieder 2 Assists gemacht hat, steht er jetzt auf Rang 13 der NHL-Scorerliste, was wirklich schwer beeindruckend ist, nur sein Team ist halt nicht ganz so geil, wobei man sagen muss, heute Nacht gewonnen, also der Rückstand ist wieder ein bisschen verkürzt auf die Playoff-Plätze, aber natürlich grundsätzlich kann man sagen, Stützle top. Senators eher Flop, aber da haben wir auch mit ihm drüber gesprochen. Es gab nämlich einen Call am Montag mit deutschsprachigen Medienvertretern, organisiert von der NHL. Und da können wir jetzt direkt mal reinhören. Da ging es nämlich dann direkt mal um die Frage, Tim, was fehlt denn eigentlich eurem Team noch?
Wir haben viele Spiele, wo wir dominiert haben und einfach irgendwie keinen Weg gefunden haben, das über die über 60 Minuten zu gewinnen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch immer noch ein bisschen die Vergangenheit ein bisschen mit reinspielt, wo wir einfach nicht so viel Selbstbewusstsein hatten. Aber ich glaube, dass bei uns das Wichtigste ist, dass wir einfach an den Prozess weiter glauben und einfach weiter daran arbeiten. Ich glaube, im Eishockey hat auch viel mit, ich glaube auch, wird jeder Spieler so sagen, dass es viel damit zu tun hat, wie Momentum auf einmal dann auf die andere Seite geht, mit Powerplay, mit Unterzahl und oder durch einen wichtigen Save vom Torwart. Deswegen glaube ich einfach, dass wir vielleicht ab und zu jetzt auf der falschen Seite vom Momentum waren, aber nichtsdestotrotz gutes Spiel gespielt haben.
Ich weiß nicht, ob da Dallas Eakins mal mit Tim Stützle gesprochen hat, trust the process, oder wir glauben an den Prozess, sagt er ja, und auf der falschen Seite des Momentums. Stefan, man kann es ja so ein bisschen ausweiten auch, also es ist ja auch Thema bei uns immer wieder, wir haben Stützle bei Ottawa, wir haben Seider bei Detroit, wir haben Peterka bei Buffalo, also die drei jüngeren Deutschen, klar, Dreiseitel gehört da jetzt natürlich zu den guten Deutschen auch noch mit dazu, aber die drei, die jetzt in den letzten Jahren, so jung sind sie ja gar nicht mehr, damit da dazugekommen sind. Aber das ist ja gerade das Thema, dass es eigentlich drei Mannschaften sind.
Reichel will auch noch mal dazu nehmen,
ne? Und Reichel, ja, genauso, ja, genau. Ja. Das ist halt dann, aber die drei Mannschaften einer Division und dann Chicago natürlich auch so im Umbruch. Ja, man hört jetzt, finde ich, Stefan, bei Stützle auch raus. Irgendwie so eine richtige Erklärung hat er auch nicht, warum dieser Rebuild so lange dauert. Aber wir schauen natürlich aus Deutschland genau eben auf diese Mannschaften und fragen uns, ja, wann kommen die denn endlich? Und die individuellen Leistungen der deutschen Spieler, die passen ja, wenn wir Reichel da mal so ein bisschen in Klammern setzen, aber sonst läuft es ja für die.
Ja, das mit dem Rebuild ist natürlich immer so die Frage, ja. Ich bin ja so ein Sympathisant der Flyers und da ist es sehr ähnlich, ja. Die dümpeln ja da auch so ein bisschen rum und man glaubt immer, jetzt geht's mal los und jetzt fängt mal eine gute Saison an und dann kommen diese Teams nicht aus den Startblöcken. Woran das liegt, ja, das ist natürlich die große große Frage für alle Teams. Ja, guck mal nach Detroit, der Eiserman-Plan, den man da schon seit Jahren irgendwie versucht umzusetzen, der auf dem Papier ja auch super aussieht, aber so richtig in Fahrt und in Schwung kommen diese Teams dann auch nicht.
Ich habe das große Problem, ist einfach, das hört sich erstmal banal an, dass die Liga so groß ist und du bist ja nicht das einzige Team, was versucht nach oben zu kommen und irgendwie hohe Draftpick kriegst. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Teams, die schon gut sind und es gibt sehr, sehr viele Teams, die gut werden wollen und das kann natürlich nicht für alle funktionieren und klar, beim einen klappt es besser, beim anderen klappt es schlechter, aber ich glaube natürlich auch, dass gerade bei den Teams, über die wir jetzt reden, Ottawa, Buffalo, Detroit, Chicago, auch wirklich Fehler gemacht wurden, sei es schlechte Trades, schlechte Trainer oder sonstige Ideen oder mal ein Draftpick, der einfach nicht gezündet hat und Ja, man kann, also wenn ich Tim Stütze wäre, würde ich es wahrscheinlich auch so sehen, dass dieser Innensicht dachte, wir sind nah dran. Wie gesagt, gestern Nacht wieder 5-1 gewonnen. Jetzt sind sie auch wirklich nicht so weit von den Playoff-Plätzen weg. Aber da, um wirklich bis zum Ende dann auf dem Playoff-Platz zu stehen oder sogar in den Playoffs was zu reißen, ist das noch ein sehr, sehr weiter Weg.
Und du musst halt sagen, die Liga ist ja auch ein bisschen größer geworden natürlich als in den letzten Jahren. Ich finde auch, dass sie ausgeglichener geworden ist, beziehungsweise dass es nicht mehr so schnell geht, dass du wieder nach oben schwimmst. Oder also nehmen wir Chicago mit Bedard. Vielleicht vor 10 Jahren, wenn du so einen Ausnahmespieler halt dann bekommst, dann reißt das ganze Team mit. Aber auch mit McDavid davor, es hat auch gedauert, bis die Oilers überhaupt mal dann weit in die Playoffs gekommen sind, obwohl das ja einer der besten Spieler der Welt relativ schnell war. Insofern ist es erst die Sportart Eishockey, wo du als alleiniger Superstar dann einfach nicht so viel reißen kannst. Und andererseits, genau, es sind halt viele gute Teams, es sind noch mehr Teams geworden und die Ausgeglichenheit ist halt einfach da in der Liga.
Ja, und gerade wenn du das ansprichst, dass einer allein nichts reißen kann, klar, es ist gut, junge Leute zu haben, aber du kannst ja nicht ein ganzes Team nur voll jungen Leuten haben. Du brauchst halt auch ein paar erfahrene Leute und richtig gute erfahrene Leute sind ja sehr schwer zu einem Team zu bewegen, wo du sagst, ja, komm mal hier hin, aber es wird noch so 3, 4, 5 Jahre dauern, bis man dir irgendwas reißen kann, ne? Ja.
Tim Stützle aber Profi genug, dass er jetzt da nicht irgendwie Fingerpointing betreibt und sagt, ja, unser Team ist irgendwie schlecht zusammengestellt und irgendwie auf die anderen schaut, auf General Manager oder Mitspieler, sondern er schaut da eher auf sich selber.
Ich sehe mich als großen Teil der Mannschaft, deswegen auch als Teil, warum es vielleicht nicht funktioniert und versuche immer besser zu werden und werde da niemals irgendwie die Schuld bei jemand anderem suchen, sei es unser Trainer, sei es unser Manager. Und werde einfach immer versuchen, das Beste zu machen und jedes Jahr besser zu werden und meiner Mannschaft alles geben zu können, was ich habe. Und ich glaube fest an unsere Mannschaft, ich glaube auch fest an unser Management und an unsere Trainer, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben werden und auch haben dieses Jahr. Ich glaube auch, dass wir sehr knapp davor sind, viele Spiele in Folge zu gewinnen, dass da einfach nur Kleinigkeiten noch fehlen. Klar, es ist frustrierend. Ich meine, es ist jetzt mein 5. Jahr. Wir waren jedes Jahr unten in der Tabelle. Aber wie schon gesagt, glaube ich, dass es ein Prozess ist. Und ich bin ein großer Teil der Mannschaft. Deswegen habe ich da auch meine Verantwortung zu tragen. Wenn das heißt, dass ich noch besser spielen muss, dann ist es so.
Ja, also wie ich in einem Artikel für die FAZ ja auch schrieb, das ehrt ihn, dass er das so sieht. Das ist ja auch in so einem Teamsport ja irgendwie auch richtig, dass man das so macht. Aber natürlich liegt es jetzt nicht an Tim Stützle, dass die Ottawa Senators aktuell nicht auf einem Playoff-Platz stehen. Also seine Saison ist wirklich nicht nur für seine Verhältnisse, sondern insgesamt überragend. Wie gesagt, gestern Nacht hat er wieder 2 Vorlagen gemacht, steht auf Platz 13 der kompletten Scorerliste. Und wenn man sich auch das insgesamt anguckt, wie viel Verantwortung er hat als Center der ersten Reihe, in was für Situationen er aufs Eis geht, wie viele Punkte er macht, was er sonst auch für gute Aktionen macht. Er ist ja auch defensiv deutlich stärker geworden. Dann liegt es natürlich nicht an Stützle, dass diese Mannschaft gerade nicht so wirklich gut ist. Aber er ist Teamsportler. Was soll er machen? Er kann sich ja schlecht hinstellen und sagen, ja, ich bin top. Aber die ganzen um mich herum, die raffen nix. Das wäre auch eine komische Herangehensweise, ehrlich gesagt.
Ja, Team First natürlich. Aber Stefan, gerade jetzt zum Team, das im Rebuild ist jetzt über Jahre, weiß nicht, würde man sich dann nicht als Außenstehender ab und zu auch mal so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Feuer dann auch wünschen, ne? Also, weil wenn du als einer, der auch was leistet, ne, und auch was zeigt und Punkte macht, so wie Stützle, dann vielleicht dann doch mal sagst, okay, das ist einfach nicht gut genug, ja, da muss mehr kommen. Vielleicht ist das ja auch was so das Team wachrüttelt oder vielleicht dann die Organisation wachrüttelt, dass wirklich was passiert. Also, diese Team-First-Mentalität, ich habe manchmal so ein bisschen Eindruck, das bremst die manche Teams auch.
Ja, natürlich ist sicherlich auch dieses Team-First-Gedanke einerseits ehrenwert. Andererseits muss natürlich auch es Spieler geben oder andere Personen in der Organisation, die mal auf den Tisch schauen. Oft ist es dann mal der GM, der dann lauter wird und mit Kündigungen irgendwie droht oder sonstigen Sanktionen. Aber natürlich müssen auch die Führungsspieler auf dem Eis und vor allem auch neben dem Eis in der Kabine vielleicht auch mal lauter werden und das Team wachrütteln, damit es da mal nach vorne geht. Am Ende des Tages, ihr habt das vorhin schon gesagt, die Liga ist verdammt eng, sie ist sehr, sehr ausgeglichen und die Playoff-Plätze sind mittlerweile auch nicht mehr im Verhältnis zur Ligagröße so in dem Maße vorhanden wie vielleicht vor 10 Jahren. Und das macht es natürlich in Summe schwieriger, ein Rebuild erfolgreich abzuschließen. Die Frage ist ja auch, wo steht das Team, in dem Fall die Senators? Wo stehen die Senators in ihrem Rebuild? Haben sie 50% bisher erreicht oder sind sie schon bei 80%? Und es geht halt nicht mehr, weil die anderen Teams einfach so viel stärker sind.
Ja, gerade in der Division ist es natürlich auch hart, ne? Also, wenn du natürlich das Problem hast, in der Division zu sein, wo diverse Meister aus den letzten Jahren herkommen, plus Boston, plus Toronto, ist es auch nicht einfach. Aber doch, muss man, du Schützle, und nach dem Motto, ich muss auch besser werden. Also, na klar, jeder kann besser werden. Auch dem Schützle wird wahrscheinlich in 2 Jahren ein besserer Eishockeyspieler sein als aktuell. Aber gucken wir nur mal auf 2 Zahlen. Wenn man Natural Stat Trick glauben darf, was wir natürlich immer machen, Tim Schützle war in, also wenn Schützle dieses Jahr auf dem Eis ist, diese Saison, stehen die Senators bei einer Tordifferenz von 49-22. Das heißt, mit Tim Schützle schießen sie 27 Tore mehr, als sie kassieren. Wenn Tim Schützle nicht auf dem Eis ist, stehen sie bei 38-66, also bei minus 28. Und das ist natürlich wirklich schon krass, dann kann man nicht wirklich behaupten, es liegt auch an Tim Schützle, dass diese Mannschaft nicht gut ist.
Ja, seit über dieses in der Mannschaftssport schaue ich natürlich immer erstmal auf mich und schaue, wie ich mich noch ein bisschen besser einbringen kann, damit es insgesamt besser läuft. Und ich glaube, das muss man auch sagen, dass Tim Schützle dann in der Kabine und mit den Mannschaftskollegen schon natürlich anders spricht, als wenn er sich jetzt hier in so einer Runde hinstellt und sagt, okay, das ist einfach nicht gut genug. Also das ist natürlich, würde ich jetzt auch nicht machen, da schubst du andere vor den Bus, aber also er ist jetzt, finde ich schon, der hat mittlerweile das Standing auch und die Zahlen immer auch, dass er sagen kann, er musste auch das Wort ergreifen, weil einer der Topspieler einfach dieser Mannschaft ist und mittlerweile ja sogar der Liga.
Ja, ich meine, er hat ja auch den größten Vertrag dieses Vereins jemals unterschrieben. Also von ihm wird natürlich auch was erwartet.
Ja, genau. Und er erwartet selber sehr, sehr viele um sich und ist auch ein bisschen drum gegangen, wie er so selber an sich arbeitet und wie er seine Spielweise geändert hat.
Ich glaube, dass das Wichtigste für mich war, wie ich 1-gegen-1 auch länger die Scheibe halten kann, Raum für meine Mitspieler schaffe. Und defensiv das Wichtigste war, einfach das neue System so schnell wie möglich auch in meinen Kopf zu kriegen, dass ich halt weniger nachdenke, sondern einfach meine Reaktion und mein Hockey-IQ sozusagen von alleine die Sachen macht. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, desto mehr Video man schaut, desto mehr man Situationen nachgeht, weil jedes Spiel ist anders. Die gleiche Situation passiert eigentlich nie. Von daher muss man immer anders reagieren können. Und ich glaube, dass es auch viel damit zu tun hat, wie schnell man reagieren kann. Und von daher, desto mehr Video man macht, desto öfter man die Situation im Training durchläuft, desto einfacher geht es dann im Spiel.
Das ist schon eine interessante Aussage, finde ich. Also klar, wir wissen, die arbeiten auch an ihren Skills und natürlich an der Athletik, aber also die Bedeutung, Bernd, vom Video und auch wirklich zu sehen, Situationen zu sehen und dann eben, dass sich das vielleicht theoretisch zurechtzulegen, ich glaube, das wird auch immer wichtiger.
Ja, natürlich musst du das alles nutzen und Schützle wirkt für mich eh sehr, sehr, sehr auf seinen Beruf fokussiert. Also er wurde dann zum Beispiel auch gefragt, was er so in seiner Freizeit macht und da hat er gesagt, eigentlich nicht so viel. Also er hatte an dem Tag, an dem der Call war, auch frei, dass er trotzdem nur zur Halle gefahren hat, sich da massieren lassen und er sagte, das Allerwichtigste ist für mich an freien Tagen einfach komplett regenerieren. Also es ist jetzt keiner, der jetzt ständig rausgeht und irgendwie die Nacht durchfeiert, wenn er mal einen Tag frei hat, sondern der macht wirklich auch alles dafür, um sportlich weiterzukommen. Sei es für seinen Körper, sei es für seinen Geist, halt alles Mögliche. Und ja, die Erfolge davon sieht man ja aktuell, zumindest individuell.
Stefan, es ist ja aktuell eine Situation, also das hatten wir natürlich noch nie, ne? So viele gute Spieler in der NHL, so viele große Verträge auch, das haben wir mal besprochen, was da halt natürlich Dreisaitl, Stützle, Petrarca wird ihn unterschreiben, Seider hat ihn unterschrieben. Ja? Selbst Grubauer davor war ja schon für deutsche Verhältnisse ein wirklich großer Vertrag. Und um jetzt so ein bisschen auch die Transition zur Dump and Chase zu schaffen, merkt ihr das auch jetzt, dass einfach das Interesse dann auch fürs Eishockey noch größer wird durch diese Spiele? Also sind die wirklich auch Zugpferde und wird das Interesse höher für die Sportart? Was glaubst du? Oder ist es eher, kommt es eher durch die nationalen Teams?
Ja, ich würde sagen, teils, teils. Sicherlich sind die deutschen Spieler in der NHL für unsere Leser spannend und sind auch gefragt, wenn wir darüber reden oder schreiben, was passiert denn in der NHL? Aber es gibt eben auch viele Fans, die sich nur auf Deutschland konzentrieren und ein Interesse für die DEL haben oder für die deutschen Ligen haben. Und ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem, auch dem Erfolg der Nationalmannschaft, der Liga. Wir sehen die enormen hohen Zuschauerzahlen in der DEL. Das spielt alles so mit rein. Und der eine interessiert sich eben mehr für die NHL und dann natürlich dort für die deutschen Spieler. Und der andere ist dann eher hier in Deutschland unterwegs und schaut sich die DEL an.
Ich glaube, das ist schon ein Unterschied so zum Basketball, ne? Also, das haben wir mit einem Läuferin drüber gesprochen und ich habe letztens mit einem Kollegen, der ziemlicher Basketball-Fan ist, auch darüber gesprochen und der zum Beispiel interessiert sich überhaupt nicht für die Basketball-Bundesliga. Der ist reiner NBA-Fan. Klar, der guckt hin und wieder mal diese Euroleague und der guckt natürlich die großen Turniere, sei es jetzt WM, EM, Olympia und sowas. Aber mit der Bundesliga kann der wirklich nicht so viel anfangen. Und ich glaube, das ist beim Eishockey echt noch was anderes. Das, ja klar, gibt's hier auch ein paar Leute, die sich ausschließlich für die NHL interessieren, aber die meisten sind dann wirklich doch eher Vereinsfans von irgendeinem Club, sei es DL, DL2 Oberliga, ne?
Genau, das denke ich auch so, dass man ein Team in Deutschland hat, meistens das vor der Haustür oder wie auch immer man eine Beziehung zu diesem Team aufgebaut hat und dann ein Team in der NHL in Nordamerika, warum auch immer, dann das Herz für das eine oder andere Team schlägt. Ich glaube, da hat jeder seine eigene Geschichte dazu. Wie er zu seinem NHL-Team gekommen ist, ist ja auch immer ganz interessant. Aber ja, wie du sagst, die NBA im Basketball ist wahrscheinlich für die meisten das Nonplusultra und dann kommt wahrscheinlich lange nichts. Das ist sicherlich ein anderes Ding im Eishockey und ja, das merken wir natürlich auch, dass wir wirklich Leser haben, die sich für das eine mehr interessieren als für das andere, aber auch für beide liegen.
Und ihr schaut schon auch immer, dass ihr immer NHL-Themen auch mit drin habt oder also sogar teilweise auch im Titelblatt. Also ich habe jetzt die aktuelle, Bernd hat mich ja darauf hingewiesen, funktioniert im Podcast nicht, ja, aber ich wollte ihn nochmal hören, weil wir auch über die Ausgabe sprechen. Ja, hier so funktioniert's. Ja, hier, ihr hört das, ja, das ist eine Zeitung, das ist ein Magazin. Die 25. Dump and Chase und da sind halt Messi und Gretzky vorne drauf im Rangers-Trikot und ich muss halt sagen, so auch als Eishockey-Fan, mich spricht es dann immer mehr an. Also ich habe tatsächlich auch erst die NHL verfolgt, bevor ich die DEL intensiver verfolgt habe, ja, weil ich halt einfach kein DEL-Team jetzt so ganz nahe vor der Haustür habe. Und das spricht mich jetzt mehr an, selbst wenn jetzt da irgendwie Reimer und Kreuzer drauf wären oder so, oder Lüdemann, die ich ja beide noch spielen habe, sehen, dann spricht mich so ein Foto von Rangers-Trikot natürlich auch so ikonisch, dieser Schriftzug und dann so Legenden wie Messi und Gretzky einfach auch an und ihr arbeitet im Magazin ja auch viel mit Bildern einfach damit und das ist halt einfach Stanley Cup, NHL-Trikots, Gretzky, Messi, Lemieux und so weiter, das zieht ja dann auch.
Ja, auf jeden Fall. Das ist bei den Covergestaltungen schon ein wichtiger Punkt, dass wir die NHL-Spieler da drauf haben, dass wir da große Namen drauf haben. Nicht rein zufällig war jetzt in den letzten 4 Ausgaben zweimal Leon Dreiseitel vorne drauf. Gut, an ihm kommt man halt oder kam man in der letzten Saison auch nicht dran vorbei. Jetzt ist es halt passend zur Story, zur Titelgeschichte, die 25 besten Spieler aller Zeiten, Marc Messier und Wayne Gretzky vorne drauf, Klammer auf, im Rangers-Trikot, weil wir die Oilers schon so oft hatten, Klammer zu. Also das ist dann halt auch so ein bisschen, wir schauen uns dann natürlich so ein bisschen die Reihe an, der Hefte, die wir davor hatten. Und ich finde, das ist ein super Bild. Das spielt genau diese Zeit wieder. Das Bild ist 1996 entstanden, also mitten in den 90er Jahren und hat allein dadurch schon so einen coolen Retro-Look. Und diese Spieler auf dem Cover sind auf jeden Fall attraktiver als Spieler aus einem DEL-Club. Das hat aber auch damit zu tun, dass die NHL der große gemeinsame Nenner ist. Wenn ich jetzt einen Adlerspieler, wir hatten vor 3-4 Jahren Matthias Plachter zum Beispiel vorne drauf, dieser Adlerspieler ist in Mannheim super beliebt und da funktioniert das super, aber das ist schon in Frankfurt schwierig.
Und, merkt ihr das denn wirklich, also dass man sagt, wir können genau nachvollziehen, wie viel das Cover mit den Auflagen oder mit den Verkaufszahlen zu tun hat, oder das ist eher so ein Gefühlsding?
Das ist eher eine Gefühlssache. Man sieht das natürlich schon so ein bisschen in den Verkaufszahlen. Das kann man jetzt aufs Cover schieben, das kann man aber auch auf die Themen im Heft schieben, man kann das auf die Jahreszeit schieben. Es kommt immer drauf an, das ist sicherlich eine Mischung aus allem. Aber die Cover, auf denen wirklich NHL vorne drauf ist, auf dem vorne ein prominenter Spieler drauf ist, den viele mögen, ist sicherlich in den Verkaufszahlen schon besser als ein Spieler, der weniger bekannt ist.
25 Ausgaben jetzt also erschienen ist es für euch. Dreier seid ja zu dritt, die Macher von Dump It Chase. Dann auch so jetzt so eine Zäsur gewesen, da mal zurückzuschauen, was hat funktioniert, was kann man vielleicht noch besser machen oder ist es einfach, ja, muss halt einfach so ein Jubiläum mal gefeiert werden?
Ja, wir gucken ja immer zurück und schauen, was wir besser machen können, wo es neue Stories gibt, welche neuen Rubriken es gibt. Letzten Endes ist die 25 ein Stück, ja, unser Jubiläum, wenn man so will. 25 ist einfach diese runde Zahl. Aber jetzt in dem Sinne kein Heft, das jetzt besonders anders ist, sondern es ist ein Dump and Chase Heft wie die 24 Ausgaben davor auch. Und wir haben uns natürlich das eine oder andere Mal die 25 als Zahl, als wiederkehrende Zahl rausgepickt, um das ein bisschen zu feiern. Eben die 25 besten Spieler sind die 25 besten Spieler, weil es die Ausgabe 25 ist. Wenn wir die Ausgabe 100 machen, dann sind es vielleicht 100, die 100 besten Spieler.
Wir ein bisschen mehr zu arbeiten, ein bisschen mehr nachdenken, welche Spieler ja da nimmst. Bist du mit der Ausrichtung des Magazins ist aktuell so zufrieden? Also so wie ihr das euch vorgestellt habt, seid ihr da jetzt? Ihr wolltet ein Eishockey-Magazin, natürlich mit tollen Geschichten drin, aber auch mit coolen Bildern, ja, Poster. Also das, was man ja eben auch aus diesen 90er Jahren, die wir immer wieder ansprechen, schon kennt, ne? Dass du halt einfach da vielleicht ein NHL-Magazin hast oder NBA, ja, also Sportmagazine, aber sich da auch zum Fußball. Und da eigentlich das erste Eishockey-Magazin, was jetzt wirklich regelmäßig erscheint in Deutschland. Ist euch das gelungen?
Ja, ich denke schon, dass uns das gelungen ist. Wir sind nach wie vor sehr zufrieden mit dem Projekt und mit dem Heft. Wir freuen uns jedes Mal auf die neuen Ausgaben, wenn sie aus der Druckerei kommen und wir durchblättern können. Es ist immer wieder eine große Freude, die Hefte dann auch in der Hand zu haben und zu verschicken, zu verteilen, das Feedback einzuholen oder zu bekommen von den Lesern. Und insgesamt haben wir, denke ich, sind wir unserer Linie, unserer ursprünglichen Idee treu geworden. Natürlich entwickelt man sich stückchenweise weiter, Schritt für Schritt mit jeder Ausgabe. Und insgesamt macht das Projekt einfach enorm viel Spaß und wir sind froh, dass wir jetzt 25 Ausgaben haben und hoffen auf viele weitere.
Da muss ich mal kurz rein. Also eigentlich hat man gesagt, dass ich mich jetzt ein bisschen zurückhalte, weil es ja ein bisschen absurd ist, wenn ich hier meinen eigenen Auftraggeber interviewe. Aber wo du das von dem Feedback hast, sagst, kriegst gleich auch richtige Hassmails. Also man hört das ja heutzutage so, also man kriegt das über Social Media
mit. Auch geil, du musst mit der Hassfrage rein, immer alles auseinander.
Das hat mich ja nichts zu tun. Und ich denke mir so, man sieht es ja bei Social Media, ne? Die Leute werden aggressiver, die Zündschnur wird kürzer. Merkt ihr das auch so? Also bekommt ihr mittlerweile Hassmails von irgendwelchen Leuten? Warum ist mein Verein nicht da oder warum ist der Scheißverein immer da oder den Spieler oder auf Seite 17 war ein Kommafehler, ihr nichtnutzigen Vollidioten oder so?
Ich habe das vorher mit Stefan schon besprochen, es kommen nur Hassnachrichten zu deinen Artikeln, Bernd.
Ja, dann weiterleiten bitte. Ich antworte sehr gerne auf Hassmails.
Tatsächlich gar nicht. So sehr.
Also einfach totale Dankbarkeit, dass es das gibt, oder was?
Ja, genau. Also die meisten sind wirklich happy und freuen sich, dass sie das Heft lesen können, dass sie neue Geschichten haben. Beschweren sich eher, dass sie es zu schnell ausgelesen haben. Ja, vielleicht müsste man es dicker machen, ich weiß es nicht.
Oder mehr Ausgaben.
Oder mehr Ausgaben, genau. Nee, also es gibt jetzt in dem Sinne keine Hassmails. Ich glaube, die Leser haben es auch verstanden mittlerweile. Oder ja, sie haben es verstanden, dass wir eben nicht in jeder Ausgabe jeden Club in Deutschland, in der DEL und so weiter drinne haben, dass wir einfach diese Mischung aus Themen und Clubs haben, dass wir da einfach versuchen, über das Jahr, über die Saison hinweg möglichst viele abzudecken, aber jetzt wirkliche Hassmails in dem Sinne. Ja, es gibt mal den einen oder anderen, der uns korrigiert, der sagt, oh, da habt ihr mal eine falsche Statistik rausgezogen.
Das ist ja in Ordnung.
Das passiert leider, da ärgern wir uns auch mal sehr drüber, wenn wir da irgendwie was Falsches drinne haben, aber es ist dann, ja, es liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass sich da Fehler einschleichen und man könnte da wahrscheinlich auch noch zig Redakteure drüber schauen lassen und nochmal Fakten checken. Es wird immer noch was drinne sein, aber das liegt auch ein Stück weit an der Taktung, am Timing. Am Ende einer solchen Ausgabe, wir haben Druckabgabe immer relativ knapp, dann haben wir eine Woche für den Druck und dann nochmal eine Woche, um es einzutüten und zu verschicken. Und da kommt dann häufig oder da kommt dann die meiste Kritik, dass es nicht pünktlich da ist. Aber das liegt dann meistens daran, dass es dann auf dem Postweg ja einen Umweg nimmt oder tatsächlich manchmal auch verloren geht. Aber das liegt dann nicht mehr so wirklich in unserem Ermessen oder in unserer Handhabe. Und von daher sind wir da dann auch immer bemüht, da schnell eine Lösung zu finden.
Habt ihr so einen Einblick, wie die Altersstruktur eurer Leserinnen und Leser ist? Weil das ist ja wahrscheinlich auch eine Frage, die ihr euch gestellt habt, wenn wir schon über Social Media jetzt gesprochen haben. Funktioniert so ein Heft, ja wirklich so ein Magazin, funktioniert das im Jahr damals 2000, wann war das, 19 oder 18? Ja, funktioniert das überhaupt nicht? Also die Antwort ist wahrscheinlich, ja, es funktioniert schon, aber wie erschließt man sich sozusagen dann auch vielleicht einfach einen Leserkreis, die sowas gar nicht kennen eben, dass es solche Magazine gibt. Also ich will nicht behaupten, dass junge Leute keine Zeitung kennen, aber die konsumieren halt auch Eishockey anders, ne? Und dann einfach zu sagen, okay, aber schau, jetzt habt ihr hier ein Heft, ja, da sind auch Fotos drin, da nimmt man sich so ein bisschen Zeit, ja, das riecht auch entsprechend, kann man durchblättern. Das ist einfach ja auch eine andere Herangehensweise an Medienkonsum.
Ja, wir hatten mal eine Leserumfrage gemacht. Wir haben unsere Zahlen auf Social Media. Wenn man da so ein bisschen das Alter ableiten kann, dann würde ich schon sagen, dass wir Mitte 20 bis ins hohe Alter die Leserschaft haben. Ich würde mal sagen, der Kern ist so in der Mitte, so bei 40, 50. Aber wir erreichen durchaus auch die Jungen. Fans, die dann Mitte 20 sind, auch Nachwuchsspieler, also Teenager, die da drauf abfahren, die dann eben ihr Thema, ihr Hobby, Eishockey dort in so einem Medium sehen und dann nehmen die durchaus auch mal ein Magazin in die Hand. Also da sind wir schon recht breit und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt hier, nur weil wir auf Papier drucken und das Ganze Thema Magazin und so weiter ein schwieriges ist. Natürlich ist es schwierig auch für uns, aber es ist jetzt nicht so alt, dass wir da sagen, ja, unsere Leserschaft interessiert sich nur für die Retro-Themen.
25. Ausgabe Dump and Chase, natürlich am Kiosk zu erhalten oder am besten im Abo. Bernd hat es ja die Tage schon mal gesagt, wer ein bisschen Hockey hört, der muss eigentlich auch ein Dump and Chase Abo haben, ja, weil da geht es vielleicht auch mal ein bisschen mehr in die Tiefe und weg so vom aktuellen Geschehen. Also am Kiosk aktuell und jetzt tauchen wir ein bisschen rein, weil die 25 taucht ja auf, unter anderem auch mit 25 Jahren Videobeweise, eine Geschichte drin und die 25 besten Spieler aller Zeiten. Verfasst von Bernd Schwickerath. Ganz alleine hat weder Sebastian noch mich gefragt, ob wir so einverstanden sind mit der Liste. Und vor allem hat er dann, als wir gesagt haben, wir sind nicht einverstanden, das völlig ignoriert. Ihr kennt ihn ja genau so. Also
das ist so genau gar nicht richtig. Ich habe sogar noch Veränderungen vorgenommen. Aber ich habe natürlich nicht hier dein Peppi irgendwas damit reingenommen.
Eckmeier Peppi auf die 26. Ja, genau. Ja, wie geht man so eine Geschichte ran, wenn man die Anfrage bekommt von einem Magazin? Ja, schreibt doch mal über die 25 besten Spieler aller Zeiten.
Jetzt fragst du mich, ja?
Ja, also, logisch.
Habe ich eigentlich eine Anfrage bekommen, wo ich das Thema selber vorgestellt? Ich weiß gar nicht, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall, man macht eine Liste und dann schickt die ein paar Leuten und dann hofft man auf wenig Widerspruch oder vielleicht sogar auf ein paar Reaktionen und dann bekommt man die und dann baut man die ein bisschen um und dann fängt man an, denkt sich, ja komm, dann mache ich da so ein paar Zeilen zu jedem Spieler und denkt sich, ach du Scheiße, 25 ist ja echt viel. Und dann sitzt man da ein paar Tage und hat sich selber komplett überschätzt oder das Thema unterschätzt und dann merkt man auch immer so, oh, okay, der Spieler ist vielleicht doch noch besser, als ich es gedacht habe und der müsste eigentlich auf die 6, aber Moment mal, da sind ja noch die 8 vor, dann kann er ja gar nicht auf die 6. Dann hat man natürlich in meinem Fall Glück, wenn man ein Hockey News Abo hat, die natürlich auch immer so Sonderhefte haben und diverse Listen erstellt haben und dann googelt man mal, wer sind die besten Finnen, die besten Russen, wie das so in über klar, ich habe natürlich von mir selber aus eine Vorstellung und habe die Leute rund um mich gefragt, wie seht ihr das, aber es gibt da natürlich dann noch mal ganz andere Sichtweisen und ich habe mir bestimmt, würde ich sagen, während der Erstellung der Liste 50 bis 100 andere Listen angeguckt. Wer hat wen auf 1, auf 2, auf 17, auf was auch immer. Und dann habe ich das irgendwie so versucht zusammenzufassen. Und dann, wie gesagt, euch gefragt, Stefan und den Rest der Redaktion, der Chefredaktion gefragt, wie seht ihr das? Noch was umbauen? Muss er dahin? Ja, dann ist das so entstanden.
Stefan, habt ihr irgendwie Vorgaben gemacht? Es müssen so und so viele Stürmer, Verteidiger, Torhüter da sein. Es müssen mindestens so und so viele Russen drin sein oder Tschechen oder Schweden oder Finnen.
Die Frage kann ich beantworten. Das sehr Schöne ist an dieser Redaktion, dass einem da gar nicht reingeredet wird. Es gibt Ideen, es gibt Vorschläge, man diskutiert darüber, aber ich habe noch nicht einmal in all den Texten, die ich jetzt wie Dapper Chase geschrieben erlebt, dass jemand gesagt hat, das muss da rein oder das darf da nicht rein. Es ist die komplette Freiheit. Schöner geht's nicht.
Und hat er die Freiheit dann, Stefan, so umgesetzt, wie du das vorgestellt hast? Bist du mit den, sagen wir mit den Top 6, bist du mit denen zufrieden? Gretzky vor Orr, für Lemieux, Howe, Hašek und dann Crosby. Das sind Crosby, die Top 6.
Ja. Also ja, ich finde die Auswahl super. Es ist, ja, wir haben ja lange diskutiert, auch wie sehr aktuelle, noch aktive Spieler ja mit in die Liste rein sollen. Da ist Crosby sicherlich ein herausragendes Beispiel. Weiter hinten taucht dann noch Ovechkin auf. Ich glaube, die gehören definitiv auch dazu. Wir haben andere aktive Spieler nicht mit reingenommen, weil das die Karriere noch ongoing ist, wenn man so will, und der eine oder andere Cup da vielleicht noch rein muss. Ich finde, in der Liste sind vielleicht auch der eine oder andere aus den 20er Jahren, der noch da reinkommen könnte. Also wenn man wirklich weit zurückgeht, ja, man muss ja auch sagen, die NHL hat ja auch eine lange Geschichte mit vielen Superspielern. Insgesamt finde ich, ist es eine tolle Liste, eine schöne Übersicht über ja ein Jahrhundert Eishockey-Geschichte mit Spielern aus der ganzen Welt, aus Kanada, USA, Tschechien, Russland, Finnland. Also es ist wirklich eine schöne Übersicht, und das Tolle an der Liste ist ja, man kann so schön drüber diskutieren, und dazu haben wir ja auch unsere Leser aufgerufen, und da kamen auch schon die ersten Rückmeldungen zu. Steve Eiserman fehlt zum Beispiel, wurde dort bemängelt, oder auch Sergei Makarov wäre auch weiter vorne gelandet. Also wir freuen uns auf die Beiträge, und vielleicht muss man dann tatsächlich nochmal ein Update machen, in welcher Form auch immer, und die besten Leservorschläge dann nochmal einarbeiten.
Ja, ich meine, großes Problem war natürlich, wie du gerade richtig sagst, mit der Zeit. Also wie nimmt man zum Beispiel so einen Howie Morenz, der quasi der erste große NHL-Star war in den 20ern. Den hätte man natürlich reinnehmen können. Der war auch in der ursprünglichen Liste, ist dann aber wieder für jemand anders rausgeflogen. Und das Schwierige ist natürlich nicht nur, dass man da verschiedene Zeiten miteinander vergleichen muss, was ja eigentlich schon unmöglich ist, sondern du darfst auch nicht zu NHL-lastig sein. Natürlich ist die NHL die Liga überhaupt, aber man darf auch nicht vergessen, dass diverse Spieler einfach bis quasi Anfang der 90er gar nicht in der NHL gespielt haben. Und wie bewertet man die ganzen Goldmedaillen der Sowjets im Verhältnis dazu, was so ein Gretzky gerissen hat? Und ja, es sind schon sehr viele Sowjets drin, muss man sagen. Also im Verhältnis dazu, dass zum Beispiel nur ein Schwede und nur ein Finne drin ist. Und glaube ich nur zwei Tschechen, nur Hašek und Jager. Da sind natürlich die Sowjets oder die Russen schon deutlich mehr als die Kanadier und also als Nicht-Kanadier und Nicht-Amerikaner. Aber es ist trotzdem schwer, das zu vergleichen. Und ich habe mich dann irgendwie schon schwer getan zu sagen, ist jetzt irgendjemand, der in den 60er, 70er Jahren mit dieser überragenden Sowjetmannschaft, die natürlich auch keine Amateurmannschaft war, wie dann immer gesagt wurde, sondern die das ganze Jahr einkaserniert war, das ganze Jahr zusammen trainiert hat, die hat natürlich auch ganz andere Voraussetzungen, dann die großen Turniere zu gewinnen, als es vielleicht jemand hatte wie ein Erich Kühnackel oder sowas. Und das war auch eine Frage, muss man als deutsches Magazin da vielleicht einen Deutschen mit reinnehmen, sei es Kühnackel, sei es Dreiseite. Haben wir uns aber auch gegen entschieden, weil wir dachten, nee, also klar kann man das für das deutschsprachige Publikum machen, aber das wäre irgendwie auch unlauter gewesen, wenn wir sagen, wir machen die Liste wirklich rein darüber, wer was gerissen hat und nicht, wer jemand herkommt. Übrigens auch nicht, welche politische Einstellung jemand hat, weil dann wären, wie wir in dem Einstieg geschrieben haben, gibt es ja durchaus ein paar Leute, mit denen wir auf dem Eis sehr einverstanden sind, aber mit dem, was die abseits des Eises machen, sind wir überhaupt nicht einverstanden. Aber das sollte da auch nicht mit reinfließen. Also es gab wirklich sehr, sehr viele verschiedene Faktoren, die man beachten musste. Und natürlich ist diese Liste nicht in Stein gemeißelt. Also es wird sicherlich Leute geben, die sehr gute Argumente dafür finden, dass der eine oder andere noch rein muss und der eine oder andere da noch rausfliegen muss.
Ja, also Fedorov ist ja schon, Fedorov ist nicht gefallen, Eiserman ist gefallen, weiterer Detroit-Spieler. Also ich habe auch Fedorov, also vor allem über die Länge auf hohem Niveau, ne, erfolgreich Cups geholt, dann halt nicht nur offensiv stark, sondern auch Selke-Trophies gewonnen. Bure hätte ich zum Beispiel auch, jetzt wenn wir auf die Russen schauen, hätte ich irgendwie geil gefunden, wenn er mit dabei war. Es hat auch so ein bisschen Gefühl, ja, du kannst ja auch nicht irgendwie verschiedene Zeiten dann auch vergleichen, Punkte, Tore, dann war es natürlich in den 40er Jahren leichter, einen Stanley Cup zu gewinnen als 2025. Ja,
war's und das?
Ja, grundsätzlich. Also
für eine Mannschaft, aber sagen wir mal so, es gab nur sechs Mannschaften. Ja. Bei sechs Mannschaften Kaderplatz zu bekommen oder bei 32.
So hast du natürlich, aber wenn du, genau, wenn du dann drin warst in der Liga, dann war die Wahrscheinlichkeit höher, dass du auch eingewonnen hast. Oder wenn du bei Montreal oder Toronto gespielt hast.
Ja, aber da auch erstmal reinzukommen.
Ja, ja, quasi logisch.
Wie ein All-Star-Team.
Ja. Ne? Und dann halt natürlich die große Geschichte und also, dass Connor McDavid halt nicht drin ist und ich würde auch sagen, klar, wir können sagen jetzt, also ihr habt ja zwei drin jetzt, die mit Crosby und Ovechkin, die ja noch spielen, ja, und die natürlich so schon vollendet sind durch den Cup. Ne? Bei Ovechkin kann jetzt noch der Torrekord mit dazukommen. Und natürlich, wenn du nach deren Karrieren, also wenn die jetzt schon retired werden, natürlich wären die da drin. Aber ich würde auch sagen, wenn jetzt McDavid keinen Stanley Cup gewinnt, dann landet er nach dem Ende seiner Karriere trotzdem in dieser Liste, muss da rein oder ist jetzt da schon irgendwie drin. Also den, das finde ich eine harte Entscheidung zu sagen, okay, den nehmen wir jetzt nicht mit rein. Connor McDavid jetzt schon über wirklich einen längeren Zeitraum, ist immer diese, so auch die Geschichte Hall of Famer, ja, und da habe ich jetzt kürzlich eine Diskussion mitbekommen, war der Spieler über einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren Top 3 in seiner Sportart und das ist ja McDavid. Also McDavid ist jetzt ohne Stanley Cup schon ein kommender Hall of Famer, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also gehört er für mich auch in die Liste rein, es sei denn, du sagst, okay, du machst halt einfach Crosby, Ovechkin, weil du halt eigentlich schon sagst, okay, das ist eigentlich schon das, was zu erreichen war, ist schon erreicht und sagst, McDavid ist halt dann vielleicht in 5 Jahren damit dabei oder so.
Ja, gebe ich dir recht. Wobei natürlich auch international noch nichts gerissen hat. Und das ist auch wieder so eine Sache, dass ja zum Beispiel die Sowjets so viele Goldmedaillen geholt haben. Lag ja auch daran, dass Kanada und USA, die anderen halt nicht mit ihren Top-Teams dabei gewesen wären. Hätten die Sowjets wirklich all die Goldmedaillen der 60er, 70er, 80er gewonnen, wenn damals, weiß ich nicht, irgendwann Gordie Howe, Wayne Gretzky und die ganzen anderen Stars, Esposito und die ganzen anderen Superstars auch immer WM und Olympia gespielt hätten, weiß man auch nicht. Also es ist sehr viel Meinung, ehrlich gesagt. Es ist also das wirklich komplett objektiv zu vergleichen, ist auch eigentlich gar nicht möglich.
Ja, und Conor McDavid hat deswegen keine Olympia-Goldmedaille, weil er noch nie Olympia gespielt hat. Also nicht der einzige Grund, genau, aber das ist ein großer Grund, also er hat noch keine gewinnen können.
Und Maurice Fischer halt auch nicht.
Ja, genau.
Ja, also diese Vergleichbarkeit, wie du sagst, ja, über die Jahre, über die Jahrzehnte auch. Es gibt so viele Parameter, die da mit reinfließen. Er ist der beste Spieler. Wayne Gretzky sticht halt heraus. Das ist Common Sense irgendwie. Alles, was danach in irgendwelchen Rankings eingebaut wird, das ist sicherlich Meinung und ganz persönlich Sympathie vielleicht auch. Wenn ich die Geschichte, die wir oder die Rubrik Blockbildung oder früher Retired Teams schreibe und dafür recherchiere, das geht ja dann teilweise auch zurück in die 20er, 30er, 40er Jahre. Und was da dann erzählt wird oder was man da dann sieht von Spielern, was die alles gewonnen haben, wie die dominiert haben. Und dann versuche ich mir vorzustellen, dass da draußen vor der Arena, vor der Halle Kutschen noch vorgefahren sind, ja. Und in so einer Zeit bewegen wir uns, wo die Spieler $200 bekommen haben oder sowas. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar. Also das wäre wahrscheinlich so, wenn man ein Formel-1-Rennen aus den 40ern mit einem Formel-1-Rennen von heute vergleicht. Allein die Technik auf dem Eis, durch die Athletik, durch Schläger, Schlittschuhe, die Geschwindigkeit, all das ist so nicht vergleichbar 1:1. Und das macht halt das Erstellen einer solchen Liste über so einen Zeitraum auch extrem schwierig.
Absolut. Und ihr macht euch einfach einen Überblick über diese 25 und verratet dann entweder den Jungs von Dump and Chase oder auch uns, was ihr zur Liste sagt und wer höher sein müsste oder wer tiefer sein müsste oder wer überhaupt nicht mit dabei ist und auf jeden Fall reingehört. Also erstmal abgesehen vom Eckmeier Beppi. Dump and Chase Nummer 25 am Kiosk erhältlich oder per Abo. Und dann haben wir heute das Glück, dass wir da auch noch einen haben, der das Frankfurter Eishockey sehr, sehr lang schon verfolgt mit Stefan Kipple. Und Stefan, nachdem das natürlich ein interessantes Team ist, ja, es kommt aus einer Großstadt, es hat schon mal, natürlich nicht als Löwen Frankfurt, aber als Lions, eine Meisterschaft gewonnen, einen DL-Titel gewonnen, es war in der zweiten Liga, ist jetzt wieder in der DL und wir haben uns da so gedacht, als sie gekommen sind, ha, jetzt auch kein klassischer Aufsteiger, ne, sondern da ist ja schon Geschichte da, da ist auch eine Großstadt, da muss auch irgendwie Geld dahinter stecken, als Eishockey-Begeisterung da. So, und jetzt sind die Löwen Frankfurt aktuell Ja, was sind die? Ein Mittelfeldteam jetzt seit ihrem Aufstieg, von den Ambitionen vielleicht auch her, von der Tabelle auf jeden Fall ein Mittelfeldteam.
Ja, aktuell sicherlich, wenn man die Tabelle sich anschaut. Wir sind jetzt hier in Frankfurt im dritten Jahr. Sehen wir jetzt hier DEL-Eishockey wieder. Der eine oder andere sagt, wir sind jetzt angekommen. Das, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das, was das genau heißen soll, ob man jetzt in der Mitte bleiben will, ob man noch weiter nach vorne will. In Frankfurt ist das immer so ein bisschen schwierig, was die ja vermeintliche Potenz der Stadt, der möglichen Sponsoren anbetrifft und was dann tatsächlich auch im Eishockey landet. Deshalb ist das aus meiner Warte immer eine Herausforderung, das Budget, was hat man an Geld für gute Spieler und wie schlagen die dann ein? Hier in Frankfurt kann man jetzt nicht so viele Top-Ausländer einkaufen und sagen, ja, wir versuchen es, sondern da muss der Importspieler schon ein Stück weit sitzen und ja, performen.
Wobei man sagen muss, also es wurden ja letztens Zahlen genannt, da hieß es, dass die Löwen jetzt schon so ein 9 Millionen Umsatz machen. Das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit Mannheim oder Berlin oder sowas, aber das ist jetzt auch nicht ganz unten. Das ist, glaube ich, solides Mittelfeld. Wie viel davon bei der Mannschaft ankommt, ist natürlich immer die Frage. Also das 9 Millionen Gesamtumsatz heißt nicht, dass 9 Millionen in die Mannschaft investiert werden können, ist auch klar. Aber ich finde, das ist eigentlich schon eine beeindruckende Zahl, wenn wir sehen, wie klein diese Halle ist, wie wenig VIP-Flächen es da gibt, dass die Löwen nicht mal einen richtigen Hauptsponsor auf dem Trikot haben. Also da ist ja schon grundsätzlich Geld vorhanden, oder?
Naja, wie du sagst, ich glaube, dass dass der Etat hier in Frankfurt schon auch im Mittelfeld anzusiedeln ist. Mhm. Was da jetzt in die Mannschaft reinfließt und was nicht, kann ich nicht sagen. Am Ende des Tages steht und fällt das ganze Projekt, der Club, mit dem Thema, was passiert mit der Halle? Wie sieht die Zukunft einer möglichen neuen Halle vor allen Dingen aus? Du hast gesagt, die Flächen hier in Frankfurt für VIP sind sehr, sehr begrenzt. Das ist nicht mehr Stand der Zeit. Wer schon mal da war, weiß, dass vor der Halle ein großes Zelt oder Containerlösung, würde ich sagen, aufgebaut ist, in dem die VIPs verköstigt werden, müssen dann nach draußen kurz durch die frische Luft dann in die Halle gehen. Also dieser Komfort, den moderne Arenen haben, dass man einfach mit einem Schritt in der Halle ist aus dem VIP-Bereich, den gibt es.
Und da auch entsprechend sitzt, ne? Das ist die Sache, weil VIPs in Frankfurt haben ja quasi ganz normale Plätze, ne?
Genau, die sitzen hier in Frankfurt natürlich in ihrem eigenen Block, im E-Block, aber letzten Endes ist das kein Unterschied zu dem Block, der gegenüber ist. Es sind die gleichen Sitzschalen, es ist die gleiche Sicht und die ja vermeintliche Exklusivität, die es vielleicht in anderen Stadien gibt, die gibt es hier in Frankfurt nicht, zumindest nicht auf den Sitzplätzen.
Und das ist ja so gerade das Thema, wenn wir immer von, natürlich mit Frankfurt, einer der größten Städte in Deutschland, ne, Bankenmetropole, jetzt hat München die neue Arena auch, ja, die anderen Großstädte wie Berlin natürlich, Köln haben auch die, Düsseldorf haben auch die großen Arenen, ja, und Frankfurt ist eigentlich die einzige große Stadt, die eben diese Arena nicht hat, und das ist immer mal wieder Thema, und wie du ja sagst, ne, wahrscheinlich ist es dann auch für Leute, die sich vorstellen, okay, ich will mich vielleicht ein bisschen mehr mit dem Club identifizieren, ja, ich will mich da vielleicht auch mal zeigen, wenn ich Geld habe, ja, ich will da auch was investieren, dann schon nochmal ein Bremsklotz, ne, zu sagen, aber hey, also da, so wie das ausschaut, das ist jetzt nicht so exklusiv, wie ich mich jetzt hier als mit Firma darstellen will oder so.
Ja, sicherlich ist eine neue Arena auch ein Attraktivitätsplus, wenn man so will, für einen Club, auch hier in Frankfurt. Allerdings haben die Löwen hier in Frankfurt natürlich durch die Eintracht, die sehr erfolgreich ist, im Fußball eine enorme Konkurrenz. Und dort gibt es all diese Annehmlichkeiten. Dort hast du ein sehr modernes Stadion. Dort hast du die Möglichkeiten, eigene Logen zu buchen. Du hast die Business Seats etc. Und die Eintracht spielt halt aktuell attraktiven Fußball, was natürlich mögliche Sponsoren auch anzieht. Das ist natürlich eine große Herausforderung für die Löwen. Und eine neue Halle, eine neue Arena würde da sicherlich auch helfen, neue Vermarktungsmöglichkeiten zu realisieren.
Ich meine, das Thema ist ja jetzt wirklich neu, ne? Das Thema Halle in Frankfurt ist, glaube ich, 30 Jahre alt. Das gab es schon zu Anfang der DEL-Zeiten, hieß es immer so, ja, als damals so Ende 90er gesagt wurde, jetzt werden wir überall die neuen Hallen gebaut, dann die erste war ja die Köln Arena und dann kam aus anderen Städten dann Mannheim und was auch immer. Aber in Frankfurt passiert ja gar nichts. Kannst du mal ganz kurz, und jetzt nicht um mega auszuholen, aber mal so in anderthalb Minuten erklären, warum es in Frankfurt so schwer ist, in so einer reichen Stadt mit so einem großen Flughafen mitten in Deutschland, mit den ganzen Banken, mit der ganzen Kohle, den ganzen Events, die auch da stattfinden könnten, es hat ja auch großes Einzugsgebiet, warum ist es da so schwer, dass da eine vernünftige Multifunktionshalle gebaut wird? Gar nicht nur für Eishockey, auch für Basketball, für Konzerte, für was auch immer.
Auf jeden Fall. Also das ist sicherlich die große, große Frage, warum in Frankfurt keine Arena steht. Du sagst es, seit 30 Jahren ist immer wieder Thema. Die Lions wollten damals schon eine neue Arena bauen. Da gab es den Millennium Dome immer, der dann, wo auch immer damals geplant war, stehen sollte. Dann gab es verschiedenste Lösungen an verschiedensten Standorten. Zwischenzeitlich gab es zwei parallele Projekte. Jetzt hat der noch recht neue Oberbürgermeister am Waldstadion, am Deutsche Bank Park, neue Fläche ins Auge gefasst. Da scheitert es dann wahrscheinlich, jetzt mal Blick in die Glaskugel, an der Infrastruktur, was Straßen und Bahn und so weiter für die Anreise und Abreise betrifft. Es sind einfach viele, viele Hürden, die scheinbar da sind. Ich weiß nicht, inwiefern die Messe da auch noch mit spricht und reinspielt. Der gehört ja die Festhalle, die Location in Frankfurt für Konzerte, für Veranstaltungen, die dann ja auch wieder der Stadt gehört. Also die spielt da natürlich auch rein. Mit so einer neuen Arena würde die Festhalle einfach keine Konzerte mehr haben. Das ist sicherlich auch so ein Faktor, der da im Hintergrund vielleicht mitspielt. Am Ende des Tages, ja, ist Frankfurt da ein Stück weit aktuell abgehangen. Ja, also man hat die Stars, die nach Mannheim gehen, in die SAP-Arena oder wenn es größer sein soll, nach Köln. Das ist alles von hier aus in kürzester Zeit zu erreichen. Eine Stunde nach Mannheim mit dem Zug brauchst du auch nur noch eine Stunde nach Köln. Also das ist natürlich so gesehen jetzt auch nicht weit weg. Und für Stars, die biegen dann halt einfach an Frankfurt ab und gehen nach Köln oder Mannheim.
Wobei das in München ja zum Beispiel eine ähnliche Situation ist. Ne? Also das andere ist natürlich, dass du Geld brauchst oder du brauchst einen Investor und jemand, der halt einfach das Ding dann zahlt. Ne? Also, aber in München ist es ja eigentlich genau gleich. Ne? Du hast die Olympiahalle da gleich nebendran, jetzt neben dem SAP-Garten und da sind natürlich dann weiterhin Konzerte. Jetzt kürzlich von gestern mit jemand gesprochen, der dann SAP-Garten, war das Sido oder so? Also weiß ich nicht, das sind halt vielleicht natürlich ein bisschen weniger Plätze für so Konzerte, aber es ist ja, da stehen ja dann zwei Veranstaltungs- Arenen innerhalb von...
Hieß es nicht, dass in der neuen Halle nur Sport stattfinden darf oder nur sportähnliche Veranstaltungen? Da darf doch gar kein Konzert stattfinden. Das war doch gerade die Auflage. Ne? Und deshalb ist es natürlich, das könntest du in Frankfurt natürlich kaum einem verkaufen wahrscheinlich, wenn du sagst, bau hier eine Halle, aber dann sind da irgendwie 26 Eishockey-Spiele plus ein bisschen Playoffs und ein bisschen Basketball drin. Ne? In München war natürlich der Riesenvorteil, da steckt halt Red Bull hinter und die hauen einfach raus die Kohle. Ne? Und so einen Investor hast du ja nicht in jeder Stadt. Ne?
Fehler von mir, Sido war bei der Bayern-Basketball-Eröffnung, hat er ein Konzert gegeben, er war bei der Eröffnung. Sorry, war ein Fehler. Genau. Ich habe das genau.
Du hast dann natürlich klug gemacht, weil du sagst, das ist dann so ein bisschen mit Sport verbunden, aber du dürftest jetzt kein reines Sido-Konzert in der Halle veranstalten. Ne?
Ja. Ja gut, aber dann brauchst du natürlich mindestens zwei Teams, die da spielen, ne? Weil so für eines oder dann für ein Spiel in der Woche ist es dann schon ein bisschen krass. Ne? Jetzt sind natürlich dann internationale Spiele von Bayern-Basketball.
Wenn der ganze Sommer leer ist, ne?
Ja, genau. Da hast du Bayern-Basketball zwei, drei Spiele in der Woche. Ja, stimmt schon. Aber gut, es sind halt auch Themen, die ich jetzt da rausgehört habe, die gibt es in anderen Großstädten ja genauso mit erfolgreichen Fußballclub, den gibt es in München auch und dann gibt es in Düsseldorf ein bisschen weniger oder in Köln ein bisschen weniger, aber es gibt große, es gibt Leute, die halt viele,
die haben natürlich auch
viele Leute, große Stadien. Ja, genau. Also, diesen einen Grund, höre ich daraus, gibt es eigentlich nicht. Oder es ist einfach, oder es scheitert immer an anderen Dingen dann.
Ja, es scheitert immer irgendwie an anderen Dingen. Das kann mal ein Investor sein, der abspringt oder gar nicht gefunden wird. Das ist eine Frage des Grundstücks. Frankfurt hat kaum Grundstücke, die eine entsprechende Fläche anbieten. Also Frankfurt ist einfach voll. Merkt man nicht nur an den Mieten, sondern eben auch das große Thema, was die Löwen auch aktuell in der Eissporthalle beschäftigt, ist die europäische Schule für die Angestellten der EZB und anderer europäischer Behörden hier in Frankfurt. Die brauchen ein neues Schulgebäude, ein neues Schulhaus und idealerweise möglichst nah an der EZB, so hört man. Und da ist doch der Festplatz vor der Eissporthalle ideal dafür. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn da eine Schule hinkommt, wird es noch enger an der Stelle, als es ohnehin schon ist. Und also das sind halt so, ja, da sind wenig Alternativen einfach in der Stadt, wenig Flächen, wo man eine solche Arena hinstellen könnte. Der Parkplatz am Waldstadion beispielsweise wäre so eine Fläche. Aber wie gesagt, wenn nebendran noch ein Fußballspiel läuft, wird das halt verkehrstechnisch unmöglich, da von A nach B zu kommen. Und viele andere Flächen innerhalb der Stadt fallen mir auch, ohne jetzt da Experte zu sein, gar nicht ein. Weil
Was ist denn einfach mit einer Renovierung der jetzigen Halle, die ein bisschen größer zu bauen? Also nicht, klar, vielleicht nicht so eine Riesenarena für 20.000, aber dass du das Ding so renovierst, ich weiß nicht, so für 10.000 oder so, wird da auch funktionieren, oder? So für die Größe.
Ja, diese Pläne gab es ja auch schon in den 2000ern oder so. Also dass man das Dach abnimmt und dann einfach das Ding hochzieht, links und rechts die Tribüne ein bisschen hochzieht und wieder draufsetzt. Aber das ist, so wie ich es verstehe und wahrnehme, überhaupt kein Thema. Dafür ist vielleicht auch die Halle dann doch zu alt und das Ganze vielleicht doch zu kompliziert umzusetzen. Am Ende des Tages muss man es wahrscheinlich ausrechnen, was kostet sowas, was kostet eine neue Arena in dem Fall, mit der man dann auch neue Funktionen hat, eben für Konzerte, für Basketball etc. Die Basketballer sind ja, die Skyliners haben ja auch eine alte Halle. Die spielen ja in Höchst, im Westen der Stadt, in der Waldsporthalle. Und das ist ja auch in die Jahre gekommen und nicht mehr der Standard, den andere Clubs in der Bundesliga im Basketball haben. Also von daher ist da ja auch das Interesse an so einer neuen Arena groß. Und am Ende des Tages gibt es diesen einen Grund wahrscheinlich nicht, sondern es sind viele verschiedene Gründe, die zu verschiedensten Zeiten so ein Projekt einfach ausbremsen. Und so spielen die Löwen weiter in der Eissporthalle in Frankfurt und müssen gucken, dass sie eben mit dieser Infrastruktur das Beste draus machen, um erfolgreich zu sein, auch auf dem Eis.
So, jetzt kommen wir weg von der Halle. Da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Jetzt reden wir mal über die Aktualität. Denn vergangene Woche gab es eine Pressekonferenz in Frankfurt. Und dort wurde ein neuer Investor vorgestellt. Übrigens erstmal skandalös, dass der aus dem Sauerland kommt und ihr quasi den Roosters die Leute wegnehmt. Ne? Aber gucken wir mal weiter. Dort war ja nicht nur von diesem Investor die Rede, sondern von einer Mission 2030. Und ich zitiere mal Stefan Krämer. Wir müssen, wollen und werden uns in vielen Bereichen der gesamten Organisation durch verschiedene infrastrukturelle Maßnahmen noch professioneller und internationaler aufstellen, vor allen Dingen. Und dann hieß es nachher noch, nur Sachen wie, unser Ziel ist es, wirtschaftliches Wachstum und sportlichen Erfolg nachhaltig zu verbinden. Es geht also auch darum, wirklich nach oben anzugreifen. Also klar wurde auch gesagt, wir werden nicht nächstes Jahr Meister, aber wir wollen die Großen schon ärgern. Also ist das jetzt hier der ganz große Angriff? Ist Frankfurt quasi, also werden aus den großen vier der DEL jetzt die großen fünf?
Ja, das weiß ich nicht, ob das so kommt. Am Ende ist diese Agenda oder dieses Projekt 2030 sicherlich jetzt noch in den Kinderschuhen. Das klang auch so auf der Pressekonferenz durch, dass man eine Idee für diese Vision hat, die man jetzt noch ausformulieren will, um eben die Ziele auch für die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre zu definieren, die dann in diese Vision alles reinspielen. Wie das genau aussehen wird, blieb da auf der Pressekonferenz auch noch so ein bisschen im Wagen. Mein Eindruck war, dass das tatsächlich noch entstehen muss, dass man da einfach noch nicht den formulierten Satz hat, wohin die Reise geht. Aber im Endeffekt soll, das hat Stefan Krämer ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, fand ich eigentlich ganz, ganz treffend, den Satz, der für jeden gilt, wir spielen dieses Spiel, um zu gewinnen. Und man gewinnt nicht jedes Spiel, aber man will halt möglichst viele Spiele gewinnen. Und das unterstreicht das vielleicht ganz gut, in welche Richtung es gehen soll.
Aber es weckt natürlich eine Erwartung, muss man sagen. Ne? Also wenn man schon sagt, wir wollen da oben angreifen und so, also das ist ja jetzt nicht eine Ansage mit, wir sind jetzt angekommen in der Liga und wir hoffen, dass wir die nächsten 10 Jahre in der DEL spielen, sondern es ist ja schon so, hey, wundert euch nicht, wenn wir irgendwann mal im Finale stehen oder mal so einen richtig kracher deutschen Nationalspieler verpflichten und irgendwo wegholen oder vielleicht auch mal so einen Top-Ausländer, was auch immer. Also anscheinend soll da ja groß investiert werden. Und kurz vorher wurde ja auch in Düsseldorf hier verkündet, dass neues Geld da ist, was natürlich dann, wenn du dann überlegst, klar, du hast die großen Investoren in Köln, in Berlin, in München, in Mannheim vor allen Dingen. Dann ist nicht wenig Geld in Wolfsburg, ist nicht wenig Geld in Ingolstadt, gerade durch die großen Autobauer. Dann hast du jetzt Frankfurt, wo Geld da ist. Düsseldorf zählt jetzt noch nicht in der Hinsicht dazu, dass da richtig investiert wird. Also es wurde ja schon so gesagt, wir werden unseren Etat deutlich erhöhen nächstes Jahr, aber das ist noch nicht mal ein Top-6-Etat. Aber die Frage ist, in einer Liga, die ja eigentlich vielleicht mal auf dem Weg dahin sein sollte, dass sie sich aus sich heraus mehr finanziert. Und es gibt ja auch ganz gute Sachen mit neuem Vertrag, mit Ligasponsor, mit TV-Partner, mehr Zuschauer in den Hallen und sowas. Also es steigen ja alle die Einnahmen, aber trotzdem hat man das Gefühl, um wirklich nach oben zu kommen, brauchst du halt immer noch externe Mäzene, Investoren, die da richtig Geld reinpumpen, oder?
Ja, das glaube ich auch, dass man da schon entsprechende Mäzene braucht, die, wie du sagst, ja, das Geld mitbringen, den Club so supporten, dass er die großen Sprünge machen kann. Bei den Löwen weiß ich jetzt gar nicht, weil darüber gar nicht so im Detail gesprochen wurde, wie viel investiert wird. Ja, mein Eindruck ist, dass es gar nicht jetzt so viel Geld da in die Organisation neues, frisches Geld reinkommt, sondern dass das auch perspektivisch ist. Man öffnet jetzt den Gesellschafterkreis und vielleicht geht da die Tür noch weiter auf, dass dann neues Geld auch in den Club kommt. Das hört man so, wenn man oder liest man so im Forum etc.
Das war quasi eine Symbolveranstaltung. Hey, wir machen uns auf, da kommt einer, es können weitere kommen, ja?
Unter dem Strich ging es ja auch darum, da irgendwie der Gesellschafter Anteile anders aufzuzahlen. 20% ist jetzt der neue Gesellschafter, der Mitgesellschafter. Also kein zusätzliches Geld, sondern das bestehende Investment anders verteilt.
Genau, so würde ich es auch erstmal verstehen, dass man sagt, oder dass der neue Partner, der neue Gesellschafter eben mit 20% reinkommt. Ich weiß nicht, ob das mit einer Kapitalerhöhung vonstatten gegangen ist. Davon war jetzt nichts zu lesen, nichts zu hören. Also im Zweifel sind da nur bestehende Anteile von A nach B gegangen und damit ja auch nicht unbedingt ein Geldfluss in dem Sinne, dass die Löwen jetzt einen größeren Etat haben für die neue Saison. Letzten Endes ist das Unternehmen, die dort eingestiegen sind, wenn man sich die Webseite anguckt, ja an vielen verschiedenen Unternehmen beteiligt. Also vielleicht gibt es da irgendwelche Quergeschichten im Sinne von ein Unternehmen aus diesem Umfeld wird Sponsor bei den Löwen. Das könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch auf solchen Wegen geht, um neues Geld in den Club zu holen, um eben diese Ziele, diese Vision 2030 in Angriff zu nehmen, um dann auch vorne anzugreifen.
Also steht ja auch auf der Homepage, wir wollen das Wachstumspotenzial des Clubs stärken und weiterentwickeln. Ja, eine Aussage dann, also natürlich ein Interview jetzt auch auf der Löwen-Homepage. Aber dennoch auch so weitere Formulierungen wie die Löwen Frankfurt stehen dafür beispielhaft, wirtschaftlich solide, sportlich ambitioniert, strategisch hervorragend aufgestellt, mitten im Zentrum Deutschlands am Finanzplatz Frankfurt. Ja. Also das ist natürlich schon sehr hochtrabend und wenn ich dich richtig verstanden habe, sagt aber Frankfurt, hey, was wollt ihr, also jetzt mal ganz flapsig formuliert, was wollt ihr mit eurem Eishockey? Wir brauchen Schulen für unsere Banker. Na, also das ist dann schon ein extremes, also ein extremer Gegensatz.
Nee, das würde ich jetzt so nicht sagen, weil natürlich ist Frankfurt viel mehr als nur die Finanzwelt, die sicherlich auch viel Geld in der Stadt hat, aber die Löwen sind auch in der Stadt durchaus verankert und die klare Nummer 2 nach der Eintracht. Also das muss man so auch sehen. Der Zuschauerschnitt ist ja seit Jahren sehr, sehr gut und jetzt auch in der DEL nochmal enorm gestiegen. Rechnen wir mal die Multifunktionsarenen raus, dann ist Frankfurt ganz oben. Also das ist ja schon durchaus ein Club, der in der Stadt etabliert ist, angekommen ist, natürlich immer irgendwie im Schatten der Eintracht steht. Aber nichtsdestotrotz funktioniert das ja auch schon mit dem Eishockey. Und wenn man sich die Geschichte anguckt mit den Lions und davor auch eben mit Eintracht Frankfurt Eishockey, das geht ja auch Jahrzehnte zurück, was man auch gerne von außen mal übersieht, habe ich den Eindruck. Aber Eishockey ist sicherlich Teil in Frankfurt. Und deshalb finde ich diese Aussage jetzt auch gar nicht so konträr zu dem, was wir vorhin gesagt hatten.
Siehst du denn wirklich das auch großes Potenzial? Nehmen wir an, die würden jetzt wirklich mal so eine neue Halle bauen. Und da gäbe es dann, weiß nicht, 10.000, 12.000. Siehst du auch wirklich Potenzial, wenn du jetzt schon meist über 6 hast, dass dann in der guten Saison auch wirklich im Schnitt fünfstellige Zahlen kommen würden?
Ja, ich denke schon, dass wir hier in Frankfurt Potenzial haben, weil Frankfurt mit Rhein-Main eben schon ein sehr, sehr großes Gebiet ist mit vielen Einwohnern. Von Wiesbaden bis Aschaffenburg kannst du locker rechnen, dass da die Leute zu den Spielen der Löwen kommen. Und wenn das alles richtig aufgesetzt ist, ist natürlich auch immer so die Frage, wo ist die Arena, wie komme ich hin und wie läuft dann auch ein Marketing ab? Ja, also das sind sicherlich alles Faktoren. Man muss jetzt mal sehen, wie das in München so richtig anläuft, nachdem diese erste Neugierde vieler Fans befriedigt ist, was passiert in den nächsten Jahren? Ja, können die Red Bulls ihren Schnitt dann auch wirklich signifikant steigern und auch halten? Und das gilt halt für so eine Arena hier in Frankfurt sicherlich auch. Aber das Einzugsgebiet hier in Frankfurt ist natürlich enorm. Und da sehe ich durchaus Potenzial, nochmal im Schnitt 2.000, 3.000 oben drauf zu setzen.
Das ist ja natürlich dann auch irgendwann zwingend, um neue Sponsoren, Investoren anzulocken, um wirklich irgendwann zu greifen. Die Sache ist ja, das kommt jetzt alles in der Phase, in der es für die Löwen eigentlich nicht wirklich läuft, ne? Also du hast Anfang der Saison lief es dann wieder besser, ne? Auch einen neuen Trainer mit Tom Rowe und sowas und ja, ganz guter Saisonstart, würde ich sagen. Auch trotz der vielen verschiedenen Torhütern und der Verletzung von Okinora. Und jetzt kommt halt diese Ankündigung, Frankfurt, da soll was passieren, Mission 2030. Und was hast du dann? Genau in der Phase verlierst du dann erstmal beim Tabellenletzten. Du verlierst dann wieder zu Hause. Du hast jetzt vier Niederlagen in Folge. Bist du noch knapp vor Platz 11. Und ich guck mal auf die nächsten Spiele. In Schwenningen, in Köln, in Berlin, in Wolfsburg, zu Hause Iserlohn, zu Hause gegen Ingolstadt, in Köln. Und dann ist das Jahr vorbei. Also wenn es richtig bitter läuft, ist pünktlich zum Wintergame die Laune aber mal komplett im Keller. Ne? Klar, liegt auch an Verletzungen, ist auch klar. So ein Bock, so ein Rowney, die fehlen natürlich. So ein Brace war gesperrt und auch viele Verteidiger wie Lautzen hat mal gefehlt und sowas. Ne? Und ich habe Burns fehlt auch noch, ne? Wenn mich alles täuscht. Also siehst du da gerade so ein bisschen die Gefahr, dass quasi außen groß geredet wird, hurra, Frankfurt Eishockey geht bergauf, aber eigentlich geht es sportlich gerade so ein bisschen bergab.
Gut, in Frankfurt hatten Die Löwen hatten ja im letzten Dezember auch schon diese Niederlagenserie. Das wollen sie natürlich in diesem Jahr vermeiden im Dezember. Deshalb werden sie sicherlich alles dran dafür geben, dass sie jetzt wieder punkten. Ich habe diesen Einstieg oder diese Umstrukturierung im Gesellschafterkreis schon so verstanden, dass es wirklich dieses Langfristige ist, dass man weiß, was man mit den Löwen hat, dass die Löwen auf gesunden Füßen stehen und in die Zukunft blicken. Und da will man jetzt natürlich, wäre es schöner sicherlich, wenn die Löwen da eine sportlich positive Geschichte schreiben würden in diesem Zeitraum. Aber letzten Endes, so ist mein Eindruck, geht das ganze Jahr in die Zukunft, in diese Vision rein. Und so eine sportliche Momentaufnahme ist natürlich auch sehr kurzfristig. Und von daher muss man sehen, wie sich da die Dinge ergeben und was dann vielleicht auch im Sommer dann wieder passiert.
Also so richtig Drive in Richtung Top 6 ist da momentan natürlich nicht da, sowohl in dieser Saison als dann auch, wenn man das sich anschaut, seit dem Aufstieg. Ich bleibe immer noch dabei, dass das so meine, also du hast jetzt nichts daran da geändert, dass es irgendwie so meine Erwartungshaltung ist, dass sie sich da in die Richtung hin entwickeln, sei es durch neues Geld, sei es dann vielleicht irgendwann wirklich durch eine neue Arena. Aber selbst auch bei dem jetzigen Kader, wir diskutieren das auch immer wieder jetzt vor der Saison, Olkinora geholt, da hat Rowney und Bock natürlich schon länger da, so ein Spieler wie Pfaffengut, ein deutscher Nationalspieler, das ist jetzt nicht der Mega-Kracher, ja, nicht so alleroberstes Regal, das was Bernd vorher angesprochen hat, ja, aber das ist auch ein Spieler, den andere Mannschaften gerne hätten oder Schwenningen gern gehalten hätte oder andere gern verpflichtet hätten, aber sich das einfach nicht leisten können und er geht nach Frankfurt. Also das erzeugt natürlich schon eine Erwartungshaltung, dass es da, ja, eher mehr ist als so irgendwie im Mittelfeld, gerade noch so erste Playoff-Runde, dann da raus. Aber andererseits muss ich halt auch wieder sagen, wir hatten es vorher in der NHL schon, also die Top 6 sind halt momentan voll. Also es ist halt wirklich so. Also wir haben mittlerweile setzen die sich auch so ein bisschen ab, aber wir haben jetzt in der Saison einfach Berlin, Bremerhaven und Ingolstadt, die sehr gefestigt sind. Ich sage jetzt Berlin, Bremerhaven, weil es letzte Saison Meister, Vizemeister war. Ich weiß, dass Ingolstadt aktuell auf der 1 ist, aber das sind die drei. Dann hast du halt München, Mannheim, die auch einfach diesen finanziellen Background haben, dass sie, wenn es nicht ganz so gut läuft, vielleicht nochmal was machen können. Köln hat sich damit dazugesellt. Du hast andere Mannschaften wie Wolfsburg da draußen aus den Top 6 oder Straubing, die letztes Jahr drin waren. Also wie viele Plätze sind überhaupt in den Top 6 und wen müssten die Löwen Frankfurt auch verdrängen? Das ist ja eine andere Geschichte. Da kann sich sagen, okay, wir sind jetzt besser aufgestellt, aber die anderen sagen, okay, dann stellen wir uns halt nochmal besser auf.
Also, ja, und von unten kommen dann eventuell genau. Nochmal Teams nach, dann kommt immer, gibt's Überraschungsteams in Augsburg, eine gute Saison. Wie gesagt, in Düsseldorf ist jetzt wieder ein bisschen mehr Geld da. Wer weiß, ob Schwenning nochmal so eine Saison spielt. Also, genau wie du richtig sagst, du kannst ja nicht irgendwie 12 Mannschaften in den Top 6 haben, ne? Also, irgendwann wird's da auch eng.
Das ist, wir hätten gar nicht reden müssen. Einfach von Anfang an Schwickerei. Du kannst die 12 Mannschaften in den Top 6 haben.
Du
super.
Kannst auch nicht 80 Spieler in den Top 25 haben. Das ist mein Problem aktuell, ne? Das ist einfach.
Genau so ist es. Top 25, Löwen Frankfurt in der DEL und natürlich auch die Dump and Chase, die neue, die herausgekommen ist.
Tim Stützle haben wir auch drüber
gesprochen. Tim Stützle, genau. Ja, und ja. Ich gebe euch noch mit auf den Weg, ganz brandheiß, jetzt wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, noch nicht mehr so. Leo Pföderl hat bis 2029 um weitere 4 Jahre verlängert bei den Eisbären Berlin.
Dann 30 geht er nach Frankfurt, oder was?
Genau. Er spielt dann nochmal in Bad Tölz wahrscheinlich nochmal die letzten paar Jahre. Aber dann ist er 36, wenn er da fertig ist mit dem Vertrag. Also sieht danach aus, als würde Leo Pföderl dann auch seine DL-Karriere in Berlin fertig spielen wollen. Das alles diskutieren wir dann kurz auch nochmal in den 10 Minuten Eishockey. Also wenn ihr täglich dann auch was hören wollt, wenn ihr täglich Eishockey hören wollt, dann die 10 Minuten Eishockey steady.de/bisselhockey. Kauft die Dump and Chase und vielen Dank an Stefan Kipple.
Danke euch.
Und danke natürlich auch an Bernd Schwickerath.
Ja, ja. Ja, ja.
Die 1 in den Top 25. Die 1.
Sowieso.
Schwickerath auf die 1.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.